Ich darf über Gefäßentzündungen sprechen. Gefäßentzündung ist eine allgemeine Beschreibung eines pathologischen Vorgangs, der durch Entzündung und Nekrose von Blutgefäßen charakterisiert ist. Es ist eigentlich jetzt nicht Vaskulitis per se jetzt keine Krankheit, sondern das ist eine Vielzahl von Erkrankungen, die in einem ähnlichen Problem münden. Und die entzündeten Gefäße, die zur Nekrose führen, führen dann natürlich zu einer Minderversorgung der Organe, wo die Gefäße entzündet sind. Und dort kommt es eben zu Problemen. Und je nachdem, in welchem Organ das ist, haben Sie bei Patienten verschiedene Probleme. Der Herr Fauci war einer der Ersten, der eigentlich die Vaskulitis wirklich suffizient behandelt hat, also wo wirklich ein dramatischer Fortschritt war, der Cyclophosphamid zum Beispiel eingesetzt hat. Ja. Wie bei jeder internistischen und anderen Erkrankungen auch, setzt sich die Diagnose aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Die Anamnese mit gewissen Leitsymptomen, auf die ich eingehen werde, bei den zwei häufigsten Gefäßentzündungen, ist ganz, ganz wichtig. Man kann oft schon durch die Anamnese eigentlich bei manchen dieser Erkrankungen die Verdachtsdiagnose stellen. Bildgebende Verfahren, der klinische Status natürlich mit gewissen Befunden auch, Serum-, Harnuntersuchungen und das ist auch ein wichtiger Baustein in der Rheumatologie, nicht bei allen Erkrankungen so, aber die Organbiopsie, Haut, Niere, Lunge, Nase etc. kann ein ganz wichtiger Baustein sein zur Diagnose der Vaskulitis und dann gibt es eben verschiedene Therapien. Das heißt, die Diagnose, also die verwendeten diagnostischen Methoden unterscheiden sich sehr davon, an was Sie überhaupt denken bei einem Patienten oder bei einer Patientin, was Sie überhaupt vermuten. Bei Kleingefäßvaskulitiden, das sind üblicherweise Erkrankungen, wo Sie mit einer Biopsie, sofern es gut zugänglich ist, eine Diagnose stellen können. Bei den Großgefäßvaskulitiden ist die Bildgebung sehr, sehr wichtig geworden. Zum Beispiel die Duplexsonographie hat sich sehr etabliert da, auch der PET-Scan und andere Untersuchungen, die Sie kennen. Sie können auch die Temporalarterie zum Beispiel biopsieren, andere große Gefäße sehr schwer naturgemäß. Bei den Vaskulitiden der mittleren Gefäße, die sehr, sehr selten sind, gibt es die Möglichkeit, sowohl bildgebend als auch bioptisch die Diagnose zu sichern. Eigentlich eine Revolution bei den Vaskulitiden war 1994, wo das erste Mal wirklich eine sehr, sehr klare Nomenklatur der Erkrankung festgestellt wurde und wo sich die Spezialisten zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie teilen wir diese Vaskulitiden ein? Das war früher schlecht definiert, teilweise überlappende Erkrankungen und war nicht so ganz klar. Das ist 2012 revidiert worden, aber im Kern hat sich es nicht verändert. Wir teilen die Vaskulitiden nach der Größe des befallenen Gefäßes ein. Wir kennen heute die Großgefäßvaskulitiden, das sind zwei. Nur eine davon ist in relevanter Zahl sozusagen in Österreich vorhanden, also die Riesenzellarteritis, über die ich dann noch sprechen werde. Dann gibt es Vaskulitiden der mittelgroßen Gefäße. Eine davon gibt es praktisch nur bei Kindern, die Kawasaki-Erkrankung und die Polyarteritis nodosa, die auch bei Kindern vorkommen kann, aber eben auch bei Erwachsenen. Aber in Österreich ist das eine sehr, sehr seltene Vaskulitis und kommt praktisch fast nicht vor. Und dann gibt es eine relativ große Gruppe der Kleingefäßvaskulitiden, das ist sicherlich auch die häufigsten Vaskulitiden und hier gibt es zwei große Gruppen und zwar die Erkrankungen, die mit dem Nachweis bestimmter Autoantikörper einhergehen, den sogenannten ANCAs, das sind Autoantikörper gegen Bestandteile in neutrophilen Granulozyten. Hier die bekannteste Erkrankung sicherlich die Granulomatose mit Polyangiitis oder früher genannt Morbus Wegener oder Wegener Granulomatose und dann noch die mikroskopische Polyangiitis und die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis, auch Churg-Strauss-Syndrom früher genannt. Die zwei Erkrankungen sind deutlich seltener als die Granulomatose mit Polyangiitis. Dann gibt es die ANCA-negativen Vaskulitiden, das sind typische Immunkomplex-Vaskulitiden, also es kommt in den Gefäßwänden zu Ablagerungen von Immunkomplexen, Antigen-Antikörperkomplexen. Sie kennen sicherlich bei Kindern die häufigste Vaskulitis, Purpura Schönlein-Henoch, die jetzt IgA-Vaskulitis heißt, und andere seltene Vaskulitiden, über die ich heute nicht sprechen werde. Ich habe mir überlegt für heute, die zwei häufigsten, eine Klein- und eine Großgefäßvaskulitis, vor allem zu besprechen und würde jetzt über die Granulomatose mit Polyangiitis sprechen. Hier ein typischer Fall eines Mannes, 89 Jahre alt, wie er gekommen ist. Also diese Erkrankung gibt es vom ersten bis zum letzten Lebenstag, bei Kindern sehr selten. Bei Erwachsenen ist das mittlere Alter etwa 55, aber man kann auch im höheren Alter diese Erkrankung entwickeln. Kommt mit AZ-Verschlechterung, Fieber und Hämoptysen. Das ist das Thorax-CT, das Sie hier sehen. Und hier sehen Sie das klassische Bild einer diffusen alveolären Hämorrhagie und nach dem Ausschluss einer Tuberkulose, was natürlich auch im Raum stand und nachdem in der Bronchoskopie sonst nichts Wesentliches zu sehen war, sind dann auch bei ausbleibender Besserung auf eine konservative, also antibiotische Therapie, die Autoantikörper gemacht worden. Der Patient ist C-Anker hochpositiv und das ist eine klassische Präsentation, eine akute Präsentation einer Granulomatose mit Polyangitis, die dann mit Glucocorticoiden und Cyclophosphamid zum Beispiel behandelt wurde. Nun, wie ist die Granulomatose mit Polyangitis so definiert? Da kann man die Klassifikationskriterien sicherlich hernehmen der amerikanischen Rheumatologen, um zu verstehen, was passiert bei diesen Patienten überhaupt. Sind keine Diagnosekriterien, aber es zeigt doch sehr gut, was das Problem ist. Also viele dieser Patienten, nicht alle, haben eine oronasale Entzündung, blutige Krusten, eine eitrige, therapieresistente Sinusitis, Ulzerationen, also etwas, was auf eine konservative Therapie nicht gut anspricht. So kommen wir auch immer wieder zu Patienten, die uns von HNO-Ärzten zugewiesen werden. Dann das pathologische Thoraxröntgen. Das war natürlich in einer Zeit, wo Computertomographie noch nicht so bei jedem Patienten immer sofort verfügbar war, mit diversesten Befunden in der Lunge, Rundherde, Infiltrate, Kavernen, also ein buntes Bild, Sie können alles sehen. Dann das pathologische Harnsediment, also die Niere schon ganz im Vordergrund, die häufig betroffen ist und auch prognostisch sehr relevant ist für die Patienten mit Mikrohämaturie, Erythrozytenzylinie, also bestimmten Befunden im Harnsediment. Und dann die Biopsie, wo Sie sehen können, was diese Erkrankung ausmacht. Was ist die Ursache dieser Erkrankung? Ist eine granulomatöse Entzündung mit einer Vaskulitis eben, die zu Nekrosen führt. Im Idealfall können Sie in einer Biopsie diese drei Dinge sehen. Sie sehen die Riesenzellen, also die granulomatöse Entzündung. Sie sehen Nekrosen landkartenartig, sehr irregulär, schlecht definiert. Und Sie sehen die Gefäßentzündung. Und wenn Sie diese drei Sachen in einer Biopsie sehen, ist schon oft vom Pathologen auch ausgesprochen die Verdachtsdiagnose und bekommen dann so auch weitere Hinweise. Das ist allerdings nicht immer der Fall und nicht in allen Organen gleich ausgeprägt. Was können wir sonst bei dieser Erkrankung noch erwarten? Ein altes, aber wie ich finde, sehr gutes Tier. Wir sehen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich also die Otitis, Rhinitis, Ulzerationen, Sinusitis, Granulome, auch im zentralen Nervensystem, selten aber doch, das ist dann sehr schwerwiegend. Und Sie können mit bestimmten Verfahren, diagnostischen, hier weiterkommen Richtung Diagnose. Also die Sinusitis bietet sich gut an für eine Biopsie natürlich, auch die am Nasenseptum kann man das machen. An der Niere, sehr wichtig, sollte der Verdacht auf eine Nierenbiopsie, auf eine Nierenbeteiligung bestehen, muss eine Nierenbiopsie gemacht werden, außer es bestehen Kontraindikationen, weil das prognostisch relevant ist. An der Lunge können Sie mittels bildgebender Verfahren auch mal bronchoskopisch und in unklaren Fällen thorakoskopisch weiterkommen. Die Muskel- und Hautbeteiligung ebenso bioptisch oder mit bildgebenden Verfahren. Ganz wichtig, wenn Sie an diese Erkrankung denken, also bei Patienten, therapieresistente Sinusitis, auch wenn in der Biopsie zum Beispiel schon Lungen, Nierenprobleme, die nicht erklärbar sind, dann machen Sie im Serum die Autoantikörperdiagnostik, in dem Fall die Ankers. Es gibt zwei verschiedene Ankers. Bei der Granulomatose mit Polyangitis sehen Sie in über 90% der Fälle, wenn Ankers vorhanden sind, die sogenannten C-Ankers oder PR3-Ankers im ELISA. Es ist aber so, dass nicht alle Patienten mit dieser Erkrankung Anker-positiv sind. Das hängt ein bisschen vom Stadium der Erkrankung ab. Wir wissen, dass manche Patienten sehr lokalisiert beginnen oder auch lange bleiben. Und dann gibt es die schwerstkranken Patienten, die ja sofort im Krankenhaus dann landen in diesem Stadium. Das sind praktisch 100% der Patienten Anker-positiv. Aber es gibt diese Erkrankung auch ohne den Nachweis der Antikörper. Wir unterscheiden, und das ist sehr wichtig für die Therapie, in welchem Stadium sich diese Erkrankung befindet. Es gibt Patienten, die Granulome in der Nase haben, in den Nebenhöhlen und eventuell einen minimalen Lungenbefall haben. Diese Patienten sind vital nicht bedroht. Das kann zwar lokal destruierend verlaufen und eine hohe Morbidität, mit einer hohen Morbidität einhergehen bei Patienten, aber diese Patienten sterben nicht, sie haben eine normale Nierenfunktion und bekommen eine andere Therapie als das andere Ende des Spektrums. Die Patienten, die mit einer diffusen Lungenblutung kommen oder einem akuten Nierenversagen, Sie sehen hier das Kreatinin, das ist praktisch dialysepflichtig. Diese Patienten haben eine hohe frühe Letalität, trotz Therapie von 20%, also jeder fünfte Patient überlebt die Anfangsphase der Erkrankung nicht. Und dann gibt es die Patienten, die einen milden Befall, aber auch einen organbedrohenden schon haben können. Hier die frühsystemischen und die generalisierten Patienten, aber da können schon Patienten mit einer stark eingeschränkten Nierenfunktion dabei sein. Und je nachdem, wie schwer krank die Patienten sind, können wir heute ihnen eine Therapie anbieten. Auch sehr gut durch Studien schon abgesichert, durch randomisierte, kontrollierte Studien aus den letzten 15 Jahren, sind nicht Riesenpatientenzahlen, aber wir wissen ganz gut, was wir machen können. Haben wir einen Patienten mit einer neu diagnostizierten, ANCA-assoziierten Vaskulitis, dann gibt es also die Patienten, die keine, wo das Organ nicht bedroht ist, also die Niere oder die Lunge, die keine großen Probleme haben. Diese Patienten kann man mit Methotrexat behandeln, um eine Remission zu erreichen, oder auch Mycophenolat, immer gemeinsam mit Glukokortikoiden. Dann gibt es die Patienten, die eine organ- oder lebensbedrohende Manifestation haben. Diese Patienten sollten Cyclophosphamid oder Rituximab gemeinsam mit Cortison bekommen, und das Ziel ist immer die Remission bei dieser Erkrankung. Und dann gibt es die Patienten, die praktisch dialysepflichtig schon erscheinen, also bei Erstdiagnose oder wenn die Diagnose gestellt wird, dialysepflichtig sind oder Lungenblutungen haben, da kann man zusätzlich noch einen Plasmaaustausch anbieten. Das sind die Patienten, so werden die Patienten heutzutage behandelt. Es gibt einen relativ kleinen, aber natürlich dann sehr schwerwiegenden kleinen Teil der Patienten, die refraktär sind. Hier gibt es dann eher experimentelle Behandlungen, beziehungsweise kann man Cyclophosphamid gegen Rituximab austauschen oder vice versa etc. Diese Patienten sollten sicherlich an einem Zentrum behandelt werden, wie überhaupt die EULA-Empfehlungen, also die Empfehlungen der europäischen Rheumatologen und auch Nephrologen, sondern gemeinsame Empfehlungen, sich aussprechen, dass diese Patienten zumindest in enger Zusammenarbeit mit einem Zentrum oder an einem Zentrum betreut werden sollen. Haben wir eine Remission bei diesen Patienten erreicht? Dann wollen wir die unter Umständen toxischen Medikamente wie Cyclophosphamid, das ist keine Option für eine viele Jahre lange Therapie aufgrund der Toxizität, dann tauschen wir das Medikament aus gegen etwas, was besser verträglich ist, aber auch die Remission erhalten kann. Hier bieten sich an Azathioprin, Methotrexat oder auch das Rituximab. Wie lange wir diese Patienten therapieren sollen, ist nicht ganz klar, aber zumindest 2 Jahre über die Remission hinaus. Es gibt Patienten, die einen Schub haben und man die Therapie auch beenden kann, nach 2 Jahren, nach Erreichen der Remission, und dann keinen Schub mehr bekommen. Es gibt auch die Patienten, die immer wieder Schübe bekommen. Das ist letztlich noch nicht ganz klar. Wie ist die Prognose? Ja, ich habe Ihnen erzählt, also lebensbedrohliche Verläufe, organbedrohende Verläufe. Wie ist das jetzt in einem Zentrum, zum Beispiel in England? Eine Analyse aus dieses Jahr gemeinsam mit japanischen Kollegen, Überlebensrate einer Kohorte von knapp 130 Patienten in einem englischen Zentrum ist praktisch 90%. Ja, also die meisten Patienten, Gott sei Dank, überleben heute als gesamte Gruppe diese Erkrankung. Auch die Nierenfunktion bleibt lange erhalten, ja, also nur 10% kommen an die Dialyse in den ersten Jahren, viele davon gleich, muss man sagen, weil sie schon kommen in einem Stadium, wo man nicht mehr viel für sie tun kann, aber es gibt viele Rezidive. Hier zum Beispiel in dem englischen Zentrum haben sie nach 5 Jahren doch 60% Rezidive. Gut, wir kommen von den kleinen Gefäßen. Jetzt möchte ich mich ein bisschen länger mit den Großgefäßen, mit den großen Gefäßen, mit einer Großgefäßvaskulitis aufhalten, habe aber mich entschieden, da doch eine Erkrankung dazuzunehmen, die mit dieser, wenn nicht verwandt, aber zumindest oft assoziiert ist und es da eine starke Überlappung gibt. Hier wäre ein typischer Fall einer älteren Dame, die sich bei der praktischen Ärztin wegen AZ-Verschlechterung vorstellt, und in der Anamnese kann man erheben, ein allgemeines Krankheitsgefühl, fiebrig, Steifigkeitsgefühl schon morgens beim Aufstehen, Schmerzen an den oberen Extremitäten und unteren Extremitäten, symmetrisch, proximal betont, also hier kann sich in der Früh nicht kämmen, Stiegensteigen ist schwer, NSAR helfen etwas, es wird untertags besser, wir sehen keine geschwollenen Gelenke, die CK ist normal, auch sonst in den ersten apparativen Untersuchungen keine Auffälligkeiten, aber ein erhöhtes CAB, das ist die klassische Präsentation einer Patientin mit einer Polymyalgia-Rheumatika, die sehr stark assoziiert sein kann eben mit der Großgefäßvaskulitis der Riesenzellarteritis. Also bei der Polymyalgia-Rheumatika oder PMR oft abgekürzt, ist so eine Faustregel Alter über 50, Senkung über 50 und bei Patientinnen oder Patienten, die jünger als 50 Jahre sind, ist das schon eine hinterfragenswerte Diagnose. Klassisch, proximal betont, symmetrisch, Schulter- und oder Beckengürtel, häufig B-Symptome, Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust und es können eben Symptome einer Vaskulitis auch auftreten, zu denen ich gleich kommen werde. Und diese Patienten sprechen sehr schnell auf Glucocorticoid-Therapie an. Also es ist eine streng symmetrische Erkrankung, wenn das sehr asymmetrisch ist, muss man sich auch fragen, ob zumindest nicht noch eine andere Pathologie vorliegt. Obere und oder untere Extremität und genau so präsentieren sich auch die klassischen Patientinnen und Patienten. Wir wissen heute, dass diesem Beschwerdebild zugrunde liegt, eine Entzündung teilweise in Gelenken auch oder auch in den Schleimbeuteln, in der Schulter. Das ist das Substrat, das wir finden können, wenn wir bildgebende Untersuchungen machen. Differentialdiagnostisch sehr wichtig ist, dass ein Teil dieser Patienten auch gleichzeitig eine Riesenzellarteritis hat und es gibt natürlich noch andere relevante Differentialdiagnosen und zur Diagnostik brauchen Sie eigentlich bei dieser Erkrankung nur einen Marker im Blut, das CAB, Sie können auch die Senkung machen oder beides. Bei praktisch allen Patienten ist bei Erstdiagnose, wenn sie unbehandelt sind, das CAB meist deutlich erhöht. Ja, es kann auch mal ein bisschen diskreter sein, aber es sind praktisch alle, fast alle Patientinnen und Patienten haben ein erhöhtes CAB. Alle anderen Untersuchungen machen wir eigentlich, um rundherum zu schauen, schon in Richtung unserer Therapie, dass wir schauen, müssen wir auf etwas aufpassen, Komorbiditäten, weil die Glucocorticoid-Therapie ja auch Nebenwirkungen haben kann. Wir machen natürlich die CK, um auszuschließen, dass eine Muskelentzündung vorliegt. Die Polymyalgia-Rheumatika, da schmerzen zwar die Muskeln, aber die Muskeln selber sind in dem Sinn nicht entzündet, soweit man das weiß. Harnsäure natürlich, ja, Elektrophorese, wenn es in Richtung Myelom zum Beispiel geht, Schilddrüsenwerte kann auch mal eine Myopathie verursachen und Antikörper. Es gibt, manchmal ist es schwer auseinanderzuhalten zu einer rheumatoiden Arthritis, die im etwas höheren Lebensalter beginnt. Was machen wir bildgebend? Auch hier geht es eigentlich vor allem um die Differentialdiagnostik. Die Diagnose selbst ist ja meist eine klinische. Wir machen ein Röntgen, MRT, nur bei Bedarf, Sonographie wird immer wichtiger, kann man natürlich machen, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt erforderlich. Und dann, wenn Sie Patienten haben, und da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen, wo Sie an eine Gefäßentzündung zusätzlich denken, PET-Untersuchung, wenn Sie an die Aorta und ihre großen abgehenden Äste denken oder auch eine Duplex-Sonographie der Temporalarterie, die ist sehr gut zugänglich, sowohl bildgebend wie auch bioptisch. Nun, wie präsentieren sich die Patienten, die dann zusätzlich eine Riesenzellarteritis haben oder die auch alleine haben können, ohne Muskelschmerzen? Häufig mit einer B-Symptomatik, ebenso wie bei der PMR. Kopfschmerzen, also kraniale Symptome, sind die, auf die man achten muss. Auch jeder Patient mit einer neu diagnostizierten PMR sollte zumindest hinsichtlich dieser Symptome abgefragt werden. Kauschmerzen, das ist ein typischer ischämischer Kauschmerz, das heißt, wenn die Kaumuskulatur verwendet wird, tut sie weh, nicht unbedingt in Ruhe. Und, das ist ganz, ganz wichtig, Sehstörungen, Visusverlust, die auftreten können. Hier sehen Sie auch einen Querschnitt von einer Temporalarterie mit einer entzündlichen Infiltration der Gefäßwand. Also hier geht es um die Riesenzellarteritis oder Giant Cell Arteritis auf Englisch. Diese Patienten sind ebenso über 50, diese Erkrankung gibt es auch nicht bei Menschen unter 50 Jahren. Die Entzündungswerte sind ebenso meist hoch, nicht immer. Ausnahmen bestätigen die Regel, sind aber sehr, sehr selten. Patienten fühlen sich sehr oft krank, subfebril, können auch hochfiebern einmal. Oft Kopfschmerzen, die die Patienten so noch nie gehabt haben. Ja, sie sagen, die meisten Patienten sagen auch, das sind Kopfschmerzen, die sie so gar nicht kennen. Manchmal geben die Patienten auch so Dysästhesien an, also sie können die Kopfhaut gar nicht angreifen. Der ischämische Kauschmerz, die Claudicatio masticatoria und die Amaurosis fugax. Was sind die Komplikationen bei dieser Erkrankung und warum ist das so wichtig, dass praktisch alle Fachgebiete, die involviert sind, also die Allgemeinmedizin, also meist erste Ansprechpartner für die Patienten, Neurologen, Augenärzte, Rheumatologen, Internisten. Ja, es ist immer noch so, dass ungefähr 20% der Patienten bei Diagnosestellung schon auf einem Auge erblindet sind durch die Ischämie, durch die Entzündung, weil der Sehnerv, also wenn die Netzhaut minder versorgt ist, die kann das nicht lange tolerieren und wenn einmal ein Visusverlust da ist, dann kann der auch mit Therapie, ist der nicht reversibel. Selten kommt es zu Schlaganfällen im Verlauf der Erkrankung, das sollte man auch immer kontrollieren über die Jahre, kann es zur Ausbildung eines Aortenaneurysmas kommen. Welche Beschwerden können die Patienten haben? B-Symptomatik, Gelenkentzündungen, Myalgien und dann die klassischen arterienbezogenen Auffälligkeiten, also typischerweise die Zornesader, die neu heraustritt, die Patienten so nicht kennen. Das tut weh, man kann den Puls nicht mehr tasten und es kann eben zu einem Sehverlust kommen. Auch Extremitäten, Claudicatio etc., Kopfschmerzen natürlich. Wie stellen wir die Diagnose? Man kann mit MRT versuchen, die temporale Therese darzustellen, das ist sicher nicht im Alltag. Die Histologie ist derzeit noch ein Goldstandard, das wird sich vielleicht ändern, es wird auch nicht immer bei Patienten gemacht. Wenn die Diagnose klar ist, sie gut ansprechen, wird jetzt auch nicht immer die temporale Therenbiopsie, die nicht sehr invasiv ist, aber natürlich trotzdem eine kleine Operation ist, gemacht. Was sich sehr etabliert hat, ist doch die Durchführung einer Duplex-Sonographie der Temporalarterie, wo man eine entzündliche Wandverdickung sehen kann. Wenn jemand Erfahrung hat mit dieser Methode, kann es ein sehr gutes Verfahren sein, um eine Entzündung der Temporalarterie zu sehen. Es ist allerdings so, dass unter Therapie diese entzündliche Wandverdickung im Ultraschall sehr schnell weggeht, innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Das heißt, Patienten, die schon 1-2 Wochen behandelt sind mit Glukokortikoiden und manchmal werden die Patienten ja anbehandelt, was ja auch sinnvoll ist. Bei der Verdachtsdiagnose soll sofort behandelt werden, um die Erblindung eben zu verhindern. Aber dann sind die vielleicht schon 1 Woche behandelt. Dann ist der Ultraschall wahrscheinlich nicht sehr gut. Die Biopsie allerdings bleibt oft bis zu 2 bis 4 Wochen positiv. Das heißt, hier gibt es noch eine Möglichkeit, die Diagnose zu sichern. Auch der PET-Scan kann ein valides Verfahren sein, um eine Aortitis, vor allem Sie sehen hier eine Anreicherung im PET-Scan an der ganzen Aorta und den Subclavia-Gefäßen bis zur Axillaris. Das war die Erstbeschreibung eigentlich 2001, wo man das gesehen hat als Korrelat der Entzündung in einem PET-Scan. Therapeutisch, ganz wichtig, machen wir schon einen relativ großen Unterschied, ob nur eine PMR vorliegt oder auch eine Großgefäßvaskulitis dazu oder eben alleine. Bei der PMR geben wir sehr viel weniger Cortison als früher und es funktioniert genauso gut. Also je nach Fachgesellschaften gibt es ein bisschen unterschiedliche Empfehlungen, aber im Großen und Ganzen hat sich es eingependelt und das sind auch die neuesten Empfehlungen, dass man bei der PMR mit 12,5 bis 25 Milligramm Prednisolon-Äquivalent beginnt. Ich mache es eher ein bisschen körpergewichtsabhängig, aber es gibt auch Patienten, die mit 12,5 Milligramm vielleicht nicht komplett in eine Remission kommen. Da kann man dann die Dosis erhöhen. Aber das ist die Startdosis. Mehr ist üblicherweise nicht notwendig und sollte einen darauf hinweisen, vielleicht auch, dass es entweder die Diagnose zu hinterfragen, vielleicht liegt auch eine Großgefäßvaskulitis vor im Hintergrund. Wie reduzieren wir das Cortison bei diesen Patientinnen? Nun, wir schauen, dass wir innerhalb von 1 bis 2 Monaten auf 10 Milligramm Prednisolon-Äquivalent hinunterkommen und reduzieren dann um 1 Milligramm pro Monat, auch mit dem Ziel, die Therapie komplett zu beenden, nach etwa einem Jahr. Es gibt einen Gutteil der Patienten, die dann auch keine Rezidive mehr bekommen. Es gibt Patienten, die oft niedrig dosiert doch länger Cortison brauchen, aber man sollte das unbedingt probieren, es so auszuschleichen. Bei der Riesenzellarthritis ist es ein bisschen anders, da geben wir deutlich mehr Cortison. Wir fürchten uns ja vor ischämischen Komplikationen, der Erblindung, dem Schlaganfall. Wir geben also meist 60 Milligramm pro Tag Prednisolon-Äquivalent und behalten das einmal so für etwa 2 Wochen bei, kontrollieren dann auch die Entzündungswerte. Kommen Patienten schon prima mit ischämischen Symptomen, also einer Amaurosis fugax zum Beispiel, die kurzfristig nicht sehen, es kommt dann wieder, diese Patienten sind hochgefährdet zu erblinden. Diese Patienten wären auch aus der Angst heraus, dass in den ersten Tagen vielleicht doch noch was passieren kann, das kommt ganz, ganz selten vor, dass sie doch noch erblinden, dann geben wir in den ersten 3 Tagen hochdosiert intravenös Methylprednisolon, auch wenn sie auf einem Auge erblindet sind, üblicherweise auch, weil es das zweite Auge auch noch erblinden kann, und reduzieren dann langsam das Cortison über 6 bis 12 Monate, auch mit dem Ziel, die Therapie komplett zu beenden. Es gelingt auch nicht immer. Osteoporose ist ein wichtiges Thema, ebenso wie die anderen typischen Nebenwirkungen. Und glukokortikoid-sparende Therapien gab es bisher nicht viel. Und das Problem bei der Riesenzellarthritis ist doch sehr viel mehr als bei der Polymyalgia rheumatica, dass wir hohe kumulative Steroiddosen haben, sind alles Patienten, die per Definition älter als 50 Jahre sind. Sie kriegen also Komplikationen unserer Therapie und auch Komplikationen der Erkrankung. Es gibt trotzdem Rezidive, das heißt, es gibt sicherlich einen Bedarf an wirksamen Therapien zusätzlich anstelle der Glukokortikoid-Therapien. Methotrexat ist moderat effektiv, kann man geben bei rezidivierenden Verläufen. Die TNF-Blocker-Therapien, die vorher schon erwähnt wurden, sind nicht wirksam bei dieser Erkrankung. Aber es gibt doch den Hinweis darauf, dass die Anti-Interleukin-6, also auch eine Biologikertherapie, Rezeptortherapie, das Tocilizumab, das wir so Actemra derzeit kennen. Hier gibt es eine erste publizierte kleine Studie an 30 Patienten. Das wurden Patienten, die entweder Tocilizumab oder Placebo mit einer Cortison-Dosis bekommen haben, in typischen Tapering, also mit dem Versuch, das auszuschleichen. Und was man in dieser Studie gesehen hat, ist, dass mit der Hinzugabe von dem Tocilizumab doch deutlich signifikant weniger Rezidive vorgekommen sind. Und es gibt auch eine größere Studie, die noch nicht publiziert ist, die Ähnliches vermuten lässt. Ich möchte zusammenfassen, ich habe jetzt die 2 häufigsten Vaskulitiden erzählt, habe mich darauf beschränkt, doch eine größere Gruppe an insgesamt allerdings doch sehr seltenen Erkrankungen. Ja, es ist eine allgemeine Bezeichnung, aber die Entzündung des Gefäßes ist das gemeinsame Merkmal. Der Schweregrad ist sehr unterschiedlich. Es gibt sehr benigne Gefäßentzündungen und Verlaufsformen, auch bei derselben Erkrankung. Und es gibt lebensbedrohliche Verlaufsformen, sehr rasch. Das heißt, es ist also doch eine gewisse Erfahrung, denke ich, notwendig in der Betreuung dieser Erkrankungen, und die frühe Diagnostik und Behandlung kann einen permanenten Organschaden verhindern, nicht immer leider noch, aber es wird immer besser, und ich denke, sehr wichtig ist es, an diese Differentialdiagnose zu denken bei den Patienten. Für jeden einzelnen Kollegen und für jede einzelne Kollegin ist es ein seltener Patient, aber als Gruppe ist es dann doch nicht so selten, und ich denke, die gute Betreuung setzt eine Zusammenarbeit der verschiedenen Fachspezialitäten voraus, vom Hausarzt über den Internisten, über den HNO-Arzt, Augenarzt zum Beispiel, bis hin zum Rheumatologen oder zur Rheumatologin, die doch, denke ich, gut geeignet sind, diese Patienten auch zu betreuen. Vielen Dank.